Politik und Persönlichkeiten. Gespräche ohne Filter. Kärnten Unplugged, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Kärnten Unplugged, dem neuen Podcast des Landes Kärnten. Folge 1 und die Premiere könnte nicht besser sein. Es sind zwei Kaiser, die diesen Auftakt des Podcasts zu etwas ganz Besonderem machen. Und das Unplugged, unverfälscht, ehrlich, echt. Vor dem Mikro darf ich begrüßen Skikaiser Franz Klammer.
Grüß Gott.
Und Landeskaiser, Landeshauptmann Peter Kaiser.
Herzlich willkommen.
Mein Name ist Claudia Grabner. Ich leite die Landeskommunikation des Landes Kärnten. Tatsächlich verbindet unsere beiden Gäste mehr als der Kaisername. Was das ist, das wollen wir jetzt neben vielen anderen Sachen unplugged erfahren. Ich würde vorschlagen, wir halten es nach dem Franz Klammer, verlieren keine Sekunde und stürzen uns wild entschlossen und wagemutig ins Rennen und ins Gespräch. Herr Klammer, 1 Minute, 45 Sekunden, 73 Hundertstel. Das war die Zeit, mit der Sie sich genau heute, vor 50 Jahren, am 5. Februar 1976 auf den Kaiserthron katapultiert haben. Es war ein wirklich spektakulärer Ritt. Der Nervenkitzel war nicht zu überbieten, mit dem Sie sich olympisches Gold in der Abfahrt geholt haben. Welcher Moment dieser 1,45,73 steckt Ihnen heute, 50 Jahre später, noch in den Knochen?
Naja, 50 Jahre später kommt mir vor, als ob es gestern gewesen wäre. Also ich erinnere mich fast an die ganze Abfahrt. Passage, wo es mir den Ski so gefangen hat und so nach hinten am Buckel aufgehauen hat, weil ich eine Wellen nicht gesehen habe. Die habe ich vergessen, aber sonst dann weiß ich alles, als ob es gestern gewesen wäre.
Herr Landeshauptmann, Sie waren damals 17 Jahre. Können Sie sich noch erinnern, wie und wo Sie diesen 5. Februar 76 ungefähr 12.45 Uhr erlebt haben?
Ich weiß das noch ganz genau. Wir waren daheim in unserer Wohnküche mit meinem besten Freund, den Joe, und haben mitgefiebert und ich gestehe dir, Franz, ich habe bei der Zwischenzeit, als der Russe noch schneller war, fast schon Angst gehabt, dass du es nicht schaffst, aber du hast mich einmal mehr eines Besseren belehrt und wir sind kupft und ich gestehe, wir haben damals für 17-Jährige schön gefeiert.
Ja, Peter, also ich habe dort bei der Zwischenzeit auch Zweifel gehabt, dass es zu wenig ist. Dann habe ich nämlich im unteren Teil dann wirklich die Linie geändert. Ich bin in den Sperreneck bin ich immer eng gefahren im Training und ich bin jedes Mal langsamer geworden und ich habe nicht gewusst, was ich da tun soll. Und im Rennen bin ich dann hingekommen und gemacht, jetzt am Fahren mache ich was ganz was anderes. Jetzt fahre ich ganz auf zum Zaunzube und dann habe ich den Schwung angesetzt und das war dann die perfekte Kurve und da habe ich dann die Zeit gegenüber einen Russi rausgeholt.
Habe ich bis heute nicht gewusst, freut mich umso mehr, aber jetzt weiß es ganz Kärnten.
Franz Klammer, Sie haben gesagt, Sie haben gewusst, entweder gewinne ich oder es haut mich auf die Goschen. Das heißt, Sie haben alles riskiert. Muss man so ein furchtloser wilder Hund sein? Sie sind ja auch genannt worden, der wilde Hund von Kärnten. Also muss man so ein wilder Hund sein, damit man erfolgreich ist?
Ja, wild schon, aber zur richtigen Zeit. Man muss schon ein bisschen dosieren. Man muss wissen, wann man riskieren kann, wann man nicht riskieren kann. Aber es war so am Start oben. Mit Nummer 15, die war von mir eine Katastrophe. Eigentlich wollte ich Nummer 3 haben. Mhm. Die hat dann der Russi gehabt. Und da habe ich dann zwischendurch schon gezweifelt an der ganzen Situation. Weil im Training war ich, bin ich nie Bestzeit gefahren. Und der Russi war so weit voraus. Russi Bestzeit und da eine 1,5 Sekunden hinten. Dann kommt endlich der Plan gemacht. Na ja, jetzt kann ich ihn schlagen und so. Aber wie ich dann in den Start eingegangen bin, habe ich gewusst, ich gewinne das Rennen. Wie ich die Stecken drüber getan habe, ich gewinne das Rennen. Es gibt nur zwei Sachen. Fliegen oder Erster werden, weil wenn du als Favorit hinfährst und Angst vor der Niederlage ist das Schlimmste. Die sagen, nein, darf ich auch nicht, sonst könnte was passieren, könnte das und das. Also ich habe dort wirklich viel riskiert, teilweise fast ein bisschen zu viel und deshalb ist der Lauf so dramatisch ausgefallen.
Apropos viel riskieren, Herr Landeshauptmann, wie viel muss man riskieren und wie wild und furchtlos muss man sein, damit man in der Politik nach oben kommt und damit man sich über Jahrzehnte oben hält?
Ich glaube, man kennt mich so weit, dass das Wildsein zumindest in meinem zweiten Lebensabschnitt eher weniger zutage getreten ist. Ich war sehr engagiert und immer von dem, was ich tue, relativ überzeugt in meinen Userjahren. Habe aber auch gemerkt, dass manchmal Ruhe, zuhören können, die besseren Attribute sind, um das eine oder andere zu erreichen, zumindest in der Politik. Bin froh, dass der Franz weitaus engagierter und wilder war damals, denn mit meiner Ruhe hätte er wahrscheinlich damals den Russi die Golden überlassen.
Franz Klammer, Sie selbst waren damals 22 Jahre jung, also wirklich noch ein junger Bursche. Sie haben schon in der Vorsaison den Abfahrtsweltcup gewonnen und haben auch in diesem Olympia-Winter die Abfahrt dominiert. Sie haben damals schon die Abfahrten in Madonna di Campiglio, Wengen, Morsin und Kitzbühel gewonnen. Das heißt, die Erwartung war eine riesengroße. Also ganz Österreich hat von Ihnen erwartet, der Franz holt Gold. Wie hält man diesem Druck stand?
Nein, indem man die Außenwelt einfach blockiert. Ich habe keine Zeitung gelesen, ich habe nicht Fernsehen geschaut, ich habe gar nichts. Also ich verstehe es eh nicht, wie heutzutage die ganzen Rennfahrer mit Social Media, mit den ganzen Zeugs umgehen und posten und alles. Ich habe mich also wirklich eingeigelt in dem Sinn und habe mich auf das einfach wirklich gut konzentrieren können. Und ich habe den ganzen Hype habe ich absichtlich nicht mitgekriegt. Also, das hat mich so nicht interessiert und dann war ich doch in der Lage, mich nur auf das Rennen zu konzentrieren. Und am Vortag war doch die Eröffnung und da war ich Fahnenträger und das war für mich eine gelungene Abwechslung. Mal was anderes, nicht nur einmal denken auf die Sekunden, auf die Zehntel und wo habe ich verloren und wo kann ich da noch was holen. Und da bin ich eingegangen und das habe ich genossen, mit großem Stolz die österreichische Fahne getragen. Also das war schon ein sehr schöner, bewegender Moment.
Mhm. Herr Kaiser, was war denn der größte politische Druck in Ihrer bisherigen Laufbahn?
Es gibt oftmals, dass man weiß, jetzt muss man etwas bringen, ob es jetzt Wahlen sind etc. Aber die größte Herausforderung bei mir war, als ich Parteivorsitzender 2010 wurde. Man hat erwartet, dass jetzt endlich dieser Dauerstreit innerhalb der SPÖ beendet wird. Das ist mir dann Gott sei Dank gelungen.
Franz Klammer, Sie waren ja quasi einem Doppeldruck ausgesetzt. Auf der einen Seite die Erwartung der ganzen Nation, auf der anderen Seite hat aber auch Ihr Skiausrüster Fischer Druck auf Sie ausgeübt. Sie sollten nämlich genau zur Olympiaabfahrt erstmals den revolutionären Lochski fahren. Und da haben Sie aber auf Ihr Bauchgefühl gehört. Sie haben darauf bestanden, mit Ihrem bewährten Ski, dem C4, zu fahren. Ich meine, wie schwer war es da, dass Sie sich mit Ihrem Bauchgefühl durchsetzen konnten?
Naja, ich habe dreifach Druck gehabt. Ich habe von mir selber auch Druck gehabt. Weil ich habe das müssen gewinnen. Egal was, wenn du als Favorit hinfährst und du gewinnst alles und du bist zu dem Zeitpunkt der Beste, den es gibt. Und du gewinnst dann das wichtigste Rennen nicht. Das wäre für mich schon eine riesen Enttäuschung gewesen. Aber zum Ski, es war eigentlich nicht der Lochski, es war nicht die Innovation, die neue, sondern ich war am Start, da habe einen Ski gehabt, mit dem habe ich fast alle Rennen gewonnen. Mhm. Und auf den habe ich vertraut. Und wenn der am Start oben gelegen ist, habe ich gewusst, da ist was. Vielleicht wäre der Lochski sogar besser gewesen, das weiß ich nicht. Aber so, ich habe dann den Abfahrtsanzug, mit dem ich immer gefahren bin, und ich habe einfach auf meine Basis vertraut und deshalb bin ich mit dem gefahren. Aber ich habe am Vortag mit dem Fischer noch gestritten, er hat gesagt, du musst fahren. Dann sage ich, Pippi, du kannst mich gern haben. Und dann habe ich noch die Startnummernverlosung gekriegt. Dann habe ich Nummer 15. Der Ingenieur kommt einer, der Stroh, sagt, Startnummerverlosung ist. Und was habe ich? Nummer 3. Weil er hat gesagt, super. Sage ich, nein, 15. Ich mache die Vianarisch, weil 15 ist die größte Katastrophennummer gewesen. Jetzt muss ich oben am Start warten und das alles miterleben, was die anderen gemacht haben. Aber wie gesagt, und dann bin ich gegangen. Bin zu meinem Servicemann gegangen und sage, Helmut, ist der Ski schon fertig? Hergerichtet? Sag er, ja, ist fertig. Dann habe ich mit ins Zimmer genommen. Mein Wasser nicht genau, aber nicht wegkommt oder so.
Und hat es dann vom Fischer wahrscheinlich keine Konsequenzen gegeben, weil sie sowieso Gold geholt haben?
Natürlich nicht. Das war alles eitle Wonne und das hat einfach gepasst. Das war das Wichtigste, dass der Sieg her hat müssen.
Man hat ja auch in der Politik Berater, Spin-Doktoren, Experten, auf die man hören sollte. Hat es in Ihrer politischen Laufbahn schon einmal eine Situation gegeben, wo Sie entgegen den ausdrücklichen Ratschlägen von Ihren Beratern, Spin-Doktoren auf Ihr Bauchgefühl gehört haben?
Unzählige wahrscheinlich, aber ich habe eigentlich bei wichtigen Themen immer so, dass ich mit einem Team von sehr vertrauten Leuten, wo wir wechselseitig wissen, wie wir ticken, mich auseinandersetze. Und ich nehme immer gern gute Aspekte an, weil vor allem selber ist man nie in der Lage, alles zu sehen. Und wenn von außen einmal eine Wahrnehmung kommt, die man so nicht berücksichtigt hat, dann fällt kein Stein aus der Krone, wenn man dann das mit übernimmt. Aber ich habe an und für sich ein recht gutes Bauchgefühl in manchen Belangen, habe auch Momente erlebt, wo mir das auch völlig getrogen hat, wo ich ganz einfach zu wenig nachgedacht habe und auch ziemliche Fehler gemacht habe. Aber das passiert wahrscheinlich allen, auch vielen, die heute diesen Podcast zuhören.
Eine Frage an beide. Welche sportliche oder politische Entscheidung war für Sie persönlich die schwierigste?
Bumm. Habe ich eigentlich gar keine. Es war leicht, anfangen zum Skifahren. Mit 15 habe ich gewusst, ich wäre Skifahrer, ich war Skirennfahrer, dass es natürlich so weit geht. Hat man nie gedacht. Und dann das Aufhören war auch relativ einfach. Bin am Start umgestanden und habe umgeschaut und gedacht, da habe ich nichts mehr verloren. Bin runtergefahren, eh nicht mehr so gut, in Aspen 1985 und habe aufgehört. Ich dachte, das wird viel schwieriger werden, weil das Rennfahren war einfach in mir und das war die schönste Zeit im Leben. Und am Start zu stehen, das ist irgendwas, das gibt dann schon so einen Push und Sensationen im Leben, das kann man sich nicht vorstellen, das auf einmal ist aus. Aber ich habe nie zurückgeschaut, nie keine Ambitionen gehabt, was anderes zu machen. Also es ist alles leicht gegangen. Was das Schwierigste war, war es eigentlich gar nicht.
Es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele schwierige Situationen. Sehr viele und oftmals waren die Situationen bei Hypoheta, bei der Abwicklung vor allem, als das erste Angebot gescheitert ist und wir wirklich knapp vor einer Situation waren, die Kärnten handlungsunfähig gemacht hätte. Persönlich war es für mich sehr, sehr schwierig und als ich vor meine Freundinnen und Freunde treten musste in der Kärntner Tageszeitung und dass der Verkauf angestanden ist, das waren Momente, die wir auch heute noch in Erinnerung bleiben, aber wir haben sie mit viel Schmerz trotzdem geschafft zu bewältigen. Aber danke, Franz, ich werde an deine Worte jetzt denken und diese Passage mir heranholen, wenn es bei mir so weit sein wird, von einem Tag auf den anderen. Und ich werde heute im Unterschied zu dir nicht ein strahlender Sieger, aber ich werde Zeitmillionär werden.
Also das glaubst du, dass du mehr Zeit haben wirst.
Schauen wir mal.
So leicht geht das gar nicht mit Zeit haben.
Noch einmal zurück zum Lochski. Das war ja das zentrale Element des Hollywood-Films, den man über ihr Leben gedreht hat. Wie war das denn, wenn man sich selbst in einem Film dargestellt sieht?
Sehr komisch. Ich schaue mich selber gar nicht so gerne an bei Interviews und so weiter. Und dann der Film dreht sich alles über mich und über Olympia und so. Eigentlich bin ich sehr froh, dass es hatte viele Projekte gegeben, die heute so eine Chronologie gemacht haben, so von Bauernbue zum Olympiasieger. Und ich wurde eigentlich diese Wochen in Innsbruck, die ja sehr intensiv war, in allem drum und dran irgendwie haben. Und die haben das sehr, sehr gut zusammengebracht. Ich habe mit denen sehr viele Gespräche geführt. Mit den Schauspielern haben wir Gespräche geführt, die Eva und ich und so. Und ich glaube, das haben sie sehr gut umgebracht. Aber dann sitzt du da, der andere spielt die. Und das war eigentlich ein sehr komischer Moment.
Herr Landeshauptmann, im Unterschied zu Franz Klammer haben Sie noch keinen Hollywood-Film. Sollte einmal Ihr Leben verfilmt werden, wen wünschen Sie sich denn als Schauspieler, als Ihren Darsteller?
Ich habe sogar mit einem darüber gesprochen, das war vor 2 Jahren, als seine Gattin bei uns in Eberstein war, das ist der Hugh Grant gewesen, und mir ganz Wohlmeinende haben sogar gemeint, er schaue mir ein klein wenig ähnlich. Also sollte es unwahrscheinlicherweise dazu kommen, dann soll es der Hugh Grant sein.
Ist eine gute Wahl, ist ein guter Freund von mir, der Hugh Grant.
Danke, ich habe schon die Vermittlung, ein Manager.
Ja, also da konnte ich schon vermitteln, wir spielen Golf zusammen in Schottland oft.
Ah. Ja. Franz, was war denn Ihr Lebenstraum? Also ich gehe mal davon aus, Sie haben gesagt, mit 15 Jahren war für Sie klar, ich werde Abfahrts-Superstar. Und da liegt es auf der Hand, dass dann der Lebenstraum ist, Olympiasieger zu werden. Wenn das der Traum gewesen ist, dann haben Sie sich diesen Traum schon mit 22 Jahren erfüllt. Was kann denn da noch kommen?
Sehr viel. Ich habe dann noch, bin viele Rennen gefahren, war noch sehr, sehr erfolgreich. Es geht eigentlich nicht, es geht schon ums Gewinnen und so weiter, aber es ist nicht, dass ich schon alles erreicht habe. Es geht einfach, weil man in der Lage ist und man geht es eigentlich nicht einmal um selber beweisen, sondern einfach der Spaß an der Sache. Und dass du schneller fahren kannst wie der anderen, und das macht schon was aus. Also mein Lebenstraum war Skifahren, dass ich natürlich so weit kommen wäre, dass das dass in der Abfahrt über viele Jahre dominierend war. Das ist meine Lieblingssport, weil ich habe gesagt, beim Slalom musst du früh aufstehen und da sind so viele Tore im Weg um bei der Abfahrt. Das ist Freiheit, da kannst du dich so richtig laufen lassen und so. Und deshalb bin ich dann richtig zum Abfahrer geworden. Ich bin gekommen aus der Technik von Slalom und Riesenslalom.
Herr Landeshauptmann, Sie waren, wie schon gesagt, 17 Jahre alt, sind damals vor der Matura gestanden und haben sich schon politisch betätigt in der jungen Generation. Was war denn damals Ihr Lebenstraum und Ihre Vorstellung vom Leben?
Na, ich habe eigentlich nie so in Richtung Karriere oder was gedacht, sondern ich wollte damals zuerst einmal Bundesheer und dann studieren. Wollte Jus in Graz machen und nebenbei in der Landesregierung arbeiten, weil ich das Angebot hatte. Gekommen ist es anders, Studienrechtsreform. Ich habe kein kleines Latinum gehabt, habe dann nur gearbeitet, weiter Politik gemacht und dann nebenbei an der Klagenfurter Universität studiert. Und Träume oder so Abschnitte sich vorher planen, habe ich nie gehabt. Bin auch in die Situation gekommen, dass ich in meinem 50. Lebensjahr eigentlich meine Lebensplanung und meine berufliche Karriere von einem Tag auf den anderen ändern musste, weil ich in die Kärntner Landesregierung quasi gegangen bin und da haben wir Berufsverbot. Auf einmal hat sich mit 50 ein neues Leben aufgetan. Spannend.
Aber war es jetzt rückblickend das Leben, das Sie beruflich erfüllt hat?
Ich glaube, dass berufliches und das gar nicht einmal das allein Bestimmende ist. Es geht auch um so etwas wie eine gewisse innere Ausgewogenheit, Menschen um sich zu haben, die man gerne hat und im Sinne der Gemeinschaft das eine oder andere zu erreichen. Es waren keine Weltcupsiege, keine Olympiasiege dabei, aber es sind viele Momente gewesen, wo ich das Gefühl gehabt habe, da hast du jetzt jemanden, einer Gemeinschaft etc. helfen können. Und das ist etwas, was für mich immer zu den schönsten Momenten gehört.
Franz Klammer, Sie haben ja einen richtigen Klammer-Hype ausgelöst, eine Klammer-Mania. Sie haben viermal in Folge den Abfahrtsweltcup geholt, 1975, 76, 77, 78. Sie sind eine Symbolfigur geworden. Wie schafft man es da, als Kaiser Franz der Kärntner Bur zu bleiben?
Einfach so bleiben, wie man ist. Bin ein schneller Skifahrer gewesen. Oder bin halt zu dem Zeitpunkt wirklich der Schnellste gewesen. Aber das ist kein Grund abzuheben, sondern einfach ganz normal die Dinge weiterzumachen. Und dann war natürlich schon die Familie dahinter. Die Mooswald-Familie war schon immer ein Anlaufpunkt. Wenn es halt irgendwo manchmal nicht ganz so gelaufen ist oder egal, gut gelaufen, wenn ich heimgekommen bin, war ich halt immer der Franz. Und das hat mir schon Kraft gegeben eigentlich.
Man sieht in der Politik, dass es nicht jedem Politiker gelingt, am Boden zu bleiben. Was ist Ihr Rezept, geerdet zu sein?
Ich bin ein Weidmannsdorfer, also nicht Mooswald, aber Weidmannsdorf. Und wenn man in einer Siedlung aufgewachsen ist, sozialisiert ist, wenn man gesehen hat, was die eigene Mutter geschafft hat, nachdem mein Vater früh gestorben ist, nämlich als Reinigungsfrau uns durchzubringen, dann weiß man, woher man kommt und das vergisst man nicht und bin heute noch immer in Weidmannsdorf.
Wenn man so sehr in der Öffentlichkeit steht, dann ist man natürlich ein Vorbild. Gibt es da einen Moment, wo dieses Vorbild sein müssen zu einer Last wird oder zu einer Bürde wird?
Von meiner Seite her eigentlich nicht, weil ich auch diese Vorbildfunktion, die man manchen zuschreibt, nicht als Belastung empfinde, sondern, ja, ich sag's ganz offen, eher als Kompliment. Und einen solchen Anspruch zu entsprechen, das ist, glaube ich, auch also eine Art innere Ordnung, völlig egal, in welcher Profession oder Situation man ist.
Da kann ich eigentlich nur beipflichten. Es macht mir eigentlich sehr stolz, dass ich viel Jugendliche, auch Erwachsene inspiriert habe mit meinen Skifahren, dass ich sie angetrieben habe. Viele haben angefangen, bei mir Ski zu fahren. Und es gibt auch sehr viele Geschäftsleute, speziell in Amerika, die schauen von wichtigen Geschäftsterminen meinen Abfahrtslauf an, damit sie so richtig aufgehatzt sind und damit sie sehen, aha, mit Mut kommen einige, mit Risiko kommen viel erreichen und so. Und da sind sie immer sehr zufrieden. Und das macht mich eigentlich sehr stolz, dass ich doch sowas zusammengebracht habe.
Noch einmal zurück zu dem historischen Olympiasieg. Dazu gibt es ja unzählige Dokumentationen. Und ein Aspekt, der mich persönlich immer sehr berührt hat, war Ihre Beziehung, Franz Klammer, zu Bernhard Russe. Er ist ja wirklich von einem Rivalen und Konkurrenten zu einem Freund geworden. Russe selbst hat gesagt, ich habe am Bad Schackhofel nicht nur Silber gewonnen, sondern einen Freund. Wie tief geht denn so ein Satz?
Das macht mich auch eigentlich sehr stolz, dass ich mit vielen meiner Konkurrenten oder Mitbewerber, Mitstreiter, Freunde waren sind, mit dem Hocker, mit dem Russi, mit den Schweizer. Also unter uns Rennfahrer gibt es ja keinen Schweizer und gibt es keinen Italiener, sondern wir sind eine verschworene Gemeinschaft. Das wird gemacht von der Presse. Und natürlich Österreich stolz auf die Österreicher, die Italiener auf die Italiener. Ist ja ganz normal, vor denen lebt auch der Sport. Ist ja ganz logisch. Aber wir haben auch schon vorher oft beim Besichtigen die Linie ausgetauscht. Wo fährst du da? Und so fragt. Also es war nicht so, dass man, mit denen will ich nichts zu tun haben, und das ist erst dann entstanden. Es hat sich einfach so im Laufe der Zeit entwickelt, und wie in Innsbruck im Ziel war, wie der Bernhard hergekommen ist, also ich glaube nicht, ob ich etwas kennen hätte. Der ist gekommen mit so einer ehrlichen Gratulation, ich war ganz bewegt eigentlich, vor dem, was er gemacht hat, das sagt von irrsinniger Größe.
Mhm. Kann es in der Politik das geben, dass es einem Konkurrenten ein Freund wird?
Freilich, ich habe sehr viele Freunde auch bei Mandatarinnen, Mandatarinnen in anderen Parteien, und ich schätze diese Freundschaften auch sehr. Für mich ist eines wichtig, jetzt im Politischen gesprochen, innerhalb des Demokratiebunks zu sein. Ich respektiere andere Meinungen, andere Grundwerte, Grundsätze, aber das Demokratische, das für Menschen und für das Miteinander, das muss da sein. Und wenn ich nur daran denke, an die erste Dreierkoalition, als ich damals Landeshauptmann wurde, ich war sehr gut befreundet mit Wolfgang Wallner. Ich war sehr gut befreundet, bin es heute noch sehr eng mit beiden, auch mit Rolf Hollob. Wir waren sogar zu dritt mit unseren Partnerinnen öfters auf Kaffee, Kuchen, manchmal auch ein Bier.
Mhm. Haben Sie noch Kontakt zu Bernhard Russe?
Sehr viel. Wir treffen uns sehr oft, und so möchte man manchmal Golf spielen. Mhm. Und es gibt Veranstaltungen, wo man sich dann so trifft. Ja, was ein bisschen Skirennen, Grünen wird man eingeladen, und da sind wir dabei. Und dann gibt es auch manchmal so Legendenrennen, wobei das Rennfahren nicht mehr meins ist. Ich bin fertig mit der Rennfahrt, nicht so fertig. Aber es ist, irgendwann wird das dann zu anstrengend.
Mhm. Also Sie haben zu meiner vollkommenen Überraschung einmal gesagt, Bernhard Russe ist der beste Abfahrer aller Zeiten. Das sind doch eindeutig Sie.
Naja, ich war vielleicht der Schnellste, ja, zeitlang, aber war der Bernhard ist einfach technisch, und es hat gewisse Passagen gegeben, Springen zum Beispiel, das habe ich nie kennen. Ich bin immer so dahergekommen, Ski in der Höhe und so weiter. Die müssen immer nur schauen, dass sie da drüber kommen, und der Bernhard elegant vorgesprungen, und für den hat immer alles gepasst. Und bei mir sind zwar die Ski gelaufen, aber sonst dann hat es ein bisschen wild ausgeschaut im Verhältnis zum Bernhard, weil ich eben habe ich. Ja, ich sage immer im Nachhinein, ich habe den Leuten zugewunken, so mit den Händen gewartet und so weiter. Man muss den Hobbyfahren auch freundlich sein.
Wenn man so erfolgreich ist, hat man plötzlich hunderte Freunde. Wie schwer ist es da zwischen Freund und Freund unter Anführungszeichen zu unterscheiden? Und sind Sie da schon einmal richtig eingefahren?
Nein, eigentlich nicht, weil Freunde oder Freundinnen, das spürt man eigentlich vom Gefühl her. Da ist nicht immer die Ratio, der Kopf, der Verstand da, sondern man spürt es in Situationen, man spürt es in Momenten. Man spürt es vor allem dann, wenn man längere Zeit auch zusammen ist oder etwas gemeinsam bewältigt, Sport, sonstige Dinge. Also eine große Enttäuschung, was Freundschaften betrifft, ist mir erfreulicherweise erspart geblieben.
Und bei Ihnen?
Kann ich auch sagen. Also ist mir nicht passiert. Das. Aber ich bin eigentlich die schlechten Sachen kann ich sowieso super verdrängen.
Da haben wir was gemeinsam.
Und übrig bleiben tun die Guten.
Genau. Apropos schlechte Zeiten. Sie haben ja wirklich in den 1970er Jahren also ungemeine, schon fast Hysterie ausgelöst. Und dann ist die Zeit gekommen, Anfang der 80er Jahre, da ist es dann immer so super gelaufen, so ein bisschen eine Flaute. Trotzdem haben Sie sich zurückgekämpft und haben dann 1983 das fünfte Mal den Abfahrtsweltcup geholt. Wie haben Sie sich da wieder ganz nach vorne gepusht? Wie haben Sie sich motiviert? Haben Sie einen Psychologen, einen Coach gehabt? Hat es das damals schon gegeben?
Nein, hat es noch nicht gegeben. Also man hat immer versucht, einen Psychologen bei uns einzuschleißen, den Herrn Schellbach. Und der war dann bei uns drinnen, der Christmann, und die haben den eigentlich sehr gestört in seinem Vortrag. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er in Kitzbühel schon mal oben gestanden ist. Sag er, nein. Sag ich, dann, was willst du mir dann sagen, was ich machen soll in Kitzbühel am Start? Dann ist er heimgefahren. So, nein, aber es ist so, es ist der Selbstvertrauen weg. Zuerst bin ich voller Selbstvertrauen und einfach gefahren, das Fahren war selbstverständlich. Und im Laufe der Zeit irgendwo sind halt so ein paar Fehler eingeschlichen und da fahren wir das Selbstvertrauen weg und da habe ich sehr, sehr lange gebraucht, bis ich wieder zurückgekommen. Und ausschlaggebend war meine Frau, die hat gesagt, na, du fährst so gern Ski, das macht dir so Spaß, nimm das nicht so ernst. Ich habe so einen richtigen Tunnelblick gehabt. Ich habe nur mehr trainiert, alles intensiver gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Erst wie ich locker gelassen habe und dann gesagt, okay, fahre ich heute, halt, auf einmal sind die Ski wieder gelaufen. Und zuerst habe ich sie gehalten und das war schon sehr, sehr wichtig. Also wieder die Familie war da sehr ausschlaggebend.
Mhm. Herr Landeshauptmann, hat es in Ihrer politischen Laufbahn schon Momente des Selbstzweifels gegeben oder wo Sie gedacht haben, das ist jetzt nichts mehr für mich, ich höre auf?
Also definitives Aufhören war nicht der Fall. Ich bin ja niemand, der eine Sache, von der man überzeugt ist, eine Grundeinstellung aufgibt, nur weil man halt das eine oder andere nicht erreicht oder auch Niederlagen verschmerzt. Ich glaube, aus allem im Leben gewinnt man Erfahrungen, lernt man etwas. Das gesamte Leben ist auch ein Bildungsprozess und daher glaube ich auch, dass Siege und Niederlagen da sind. Wenn ein Franz Klammer nur gewonnen hätte, wäre er nicht der Franz Klammer, der mir heute gegenüber sitzt. Ich glaube, man braucht beides, Siege, Niederlagen, aber auch dann immer den Mut, nicht aufzugeben und sich der neuen Herausforderung zu stellen.
Na, ich habe ja dann aus Niederlagen habe ich ja gelernt zu siegen. Ja, ich war 74 der schnellste Mann am Berg, also es ist keiner so schnell gefahren. Ich habe das eingeführt, das Abbremsen, damit ich nicht zu weit voraus bin im Training. Und gewonnen hat immer der Colin Wehr und ich war immer Zweiter. Das gibt's doch nicht. Und einmal im Massin fahre ich runter und her ist so gerade noch Colombe Bestzeit gemacht. Heute schlage ich die Colombe. Ich bin eigentlich nur gegen den Colombe gefahren. Und dann hat es mich irgendwann bei einer Kurve rausgehauen. Da bin ich rausgestanden in Tiefschnee, denke mir, Franz, was bist du für ein Trottel? Du denkst an den Colombe, mach das, was du gut kannst, Skifahren, du denkst nicht an dem. Und dann oben war ich 1,5 Sekunden hinten im Ziel, unten habe ich um 400stel verloren. Und von dort weg bin ich nicht gegen eine Person gefahren, sondern gegen den Berg. Ich habe nur noch vorhin den Berg so gut wie möglich bezwingen.
Mhm. Wenn man erfolgreich ist, dann wird man bewundert und beklatscht. Wenn es einmal nicht so super läuft, dann muss man auch viel Kritik einstecken. Wie gehen Sie beide mit öffentlicher Kritik um?
Ich kann gar nicht sagen, dass ich viel Kritik gehabt habe. Also auch wenn es schlecht gelaufen ist, haben mich die Leute unterstützt. Die waren eigentlich auch wieder da. Es war so eine Fangemeinde, die war einfach für mich da. Ich habe sie wahrscheinlich vorher so verwöhnt, dass wir nicht einmal böse waren, weil es nicht gut so gut gelaufen ist.
Und als Politiker ist man doch mehr Kritik ausgesetzt.
Ja, aber ich habe ein sehr positives Verhältnis zur Kritik. Kritik oder die mich kritisierende Person hat, egal unter welchem Hintergrund, zumindest Interesse an dem, was ich tue. Wenn man es jetzt nicht gut findet, dann versuche ich daraus gewisse Verbesserungen zu ziehen. Wenn es teilweise wirklich nur eine Kritik des Beschmutzens etc. ist, das ist derzeit in vielen Medien, sozialen Medien der Fall, dann steht man über den Dingen. Aber ich habe sehr viel aus Kritik auch für mich herausziehen können, um Dinge dann zu verbessern, zu ändern, darüber noch einmal nachzudenken.
Wie gerne fahren Sie Ski?
Seit 2000 nicht mehr, als meine ersten Knieprobleme begonnen haben. Da habe ich gewusst, mit den neuen Carving-Skis, das ist nichts für meine Bandeln. Ich brauche meine Bandeln und sie haben bis jetzt gehalten.
Und waren Sie da eher davor der Abfahrer, der die Freiheit braucht und dem die Slalomstangen im Weg waren? Oder waren Sie eher der
Also bei Kaber? Kaiser Peter hätte nichts an Kaiser Franz erinnert, überhaupt nichts.
Und umgekehrt, wie halten Sie es mit der Politik? Beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass es die eine oder andere Partei gegeben hat, die Ihnen ein Angebot gemacht hat. Hätte Sie da die Politik interessiert?
Ja, ich habe natürlich ein Angebot gekriegt, nämlich nicht nur von einer, von allen drei Kern der Parteien. Angefangen hast du mit Jörg Haider. Und dann kommt er zu mir und sagt, ja, ich sollte Landesrat machen und Sportlandesrat und so weiter. Und dann sage ich, na, eigentlich möchte ich Landeshauptmann werden, wenn ich es mache. Sag ich, das möchte ja ich werden. Sag ich, ja, dann haben wir keinen Deal. nein, es war so, ich bin zwar politisch interessiert, aber tue mich politisch absolut nicht äußern und habe mich bis jetzt dann eigentlich ganz gut ausgehalten aus dem Ganzen. Ich habe nie mich für irgendjemanden eingesetzt. Also wenn irgendein Politiker was Gutes macht, ist egal, von welcher Partei, dann schätze ich das.
Wie sehen denn Sie, ist eine kleine politische Frage, wie sehen denn Sie die Zukunft des Skisports jetzt vor allem vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit, Klimawandel, Kostenfrage, Preise?
Ich glaube, wir werden in sehr langer Zeit noch Skifahren. Es ist alles so weit entwickelt. Man wird immer effizienter, sogar, okay, wir brauchen Schnee, Kunstschnee oder Maschinenschnee oder wie man sagt. Aber mittlerweile ist das schon so sehr effizient, dass man das machen kann. Und ich glaube, ohne Tourismus kann man auch im Land oder egal wo, speziell Österreich, nicht leben.
Also ich glaube auch, dass der Skisport Zukunft hat. Aber wo ich ein bisschen Sorge habe, ist in der Preisstruktur, weil viele, vor allem jüngere oder mehr Kinderfamilien, beim Skifahren wirklich sehr, sehr genau schauen müssen, kann man sich das noch leisten? Was ist machbar? Ich denke, dass der Wintersport als Gesamtes auch ein bisschen Veränderungen haben wird. Schlagwort Schneeschuhwandern und solche Dinge. Also ich glaube, die Varietät wird breiter werden. Aber so das Herz des Wintersportes, zumindest in unseren alpinen Bereichen, wird weiterhin das Skifahren bleiben.
Aber es ist auch sehr erfreulich zu sehen, so wie der Skiclub Freisach, die haben immer so ein Kindertraining, 3-4 Tage über Weihnachten, die haben heuer gehabt 80 Leute, 80 Kinder. Und das ist schon viel. Und manchmal haben sie nur gehabt 30, 40. Also Skisport, die Begeisterung ist nach wie vor ungebrochen.
Aktuell wird ja ein Skisport, oder nicht nur Skisport, sondern Schulsportleistungszentrum in Spital an der Drau errichtet mit Internatbetrieb. Und da hat man den Anspruch, man will sogar besser sein als Stams und Schladming. Und im Zuge dessen habe ich gehört, dass ein Schüler, eine Schülerin eine 80 bis 100 Stunden Woche hat. Ist das nicht ein enormer Leistungsdruck? Ist das nicht zu viel? Was sagen Sie, wie viele Stunden haben Sie damals investiert als Jugendlicher?
Na, schon sehr viel, aber mehr in Skifahren und nicht in den Schuh gehen. Also, wir sind einmal in der Woche oder zweimal in der Woche noch hin, da kriegen sie reingefahren. Nachmittags um 11 haben wir wegfahren können und dann haben wir halt Nachmittag trainiert. Aber das war damals halt ausreichend, weil alle in Meter gleich viel trainiert haben. Und so, aber ich finde es schon sehr gut, dass man so ein Zentrum macht, dass die Kinder eine Ausbildung kriegen. Ich habe das Glück gehabt, ohne eine Ausbildung als Holzknecht unterwegs zu sein und dann erfolgreich, aber ohne Ausbildung, wenn das im Sport nichts gewesen wäre, wäre es natürlich schon ein bisschen schwieriger geworden im Leben. Aber sehr wichtig ist die Ausbildung und ich bin sehr froh, dass sie es machen. Und ja, man hat ein intensives Programm, aber die machen das ja alle gern.
Ich glaube auch, dass es die Mischung ist, Freude, auch der Zusammenhalt in den Bereichen. Und es ist ja nicht so, dass man nur ein oder zwei Sportarten hat, sondern wir haben 32 Sportarten, die wir im Schul- und Sportleistungszentrum dann auch im Spital mit anbieten werden. Also auch Sommersportarten, verschiedenste Wintersportarten. Und was ich schon glaube, ist, dass, und das ist für mich positiv, die Leistungsbereitschaft und die Leistungswilligkeit und die Leistungsfähigkeit auch in Zukunft eine ganz gravierende Rolle spielen werden. Ich sage Chapeau zu den jungen Leuten, die beides machen. Bildung, Sport, und wenn man in beiden Erfolg hat, dann ist das, glaube ich, auch der Lohn für 80 Stunden Einsatz.
Tatsächlich hat der Kärnten schon viele Olympiasieger hervorgebracht, die in Summe 14 Mal Olympiagold geholt haben. Einmal im Sommer, 13 Mal im Winter. Darunter ist übrigens auch Karl Schnabel, der auch 1976 Gold geholt hat. An dieser Stelle herzliche Glückwünsche, Karl Schnabel, zum 50-Jahr-Jubiläum. Was macht Kärnten im Wintersport besser und richtiger als andere Bundesländer?
Also jetzt als Nicht-Wintersportler mit der Bravour, die der Franz hat, ich glaube schon, dass bei uns so dieser Kärntner Geist, der sich vor allem auch sehr stark in Oberkärnten konzentriert, ein positives Konkurrenzverhältnis da ist. Und natürlich das Skifahren oder das Sporteln vor der Haustür durch recht gute Infrastrukturen möglich und machbar ist. Und ich glaube, das spornt an. Und um das vielleicht noch beim Karl Schnabel festzumachen, die Möglichkeit, Dinge miteinander zu verbinden, Bildung etc. Der Karl Schnabel hat Karriere als Mediziner gemacht. Der Karl hat eigentlich die Grundfeste für das heutige Olympiazentrum gelegt, von dem aus wir wieder versuchen, junge Menschen mit bester sportlicher, medizinischer, psychologischer Betreuung das zu ermöglichen, dass sie in die Fußstapfen von Franz, Kali, Anna Gasser und vielen anderen treten können.
Ja, ich würde das gerne sagen, weil Österreich hat 7 Abfahrts-Olympiasieger. Vorarlberg hat 2, Tirol hat 2 und Kärnten hat 3. Also Kärnten ist das erfolgreichste Skiland in Österreich.
Und man kann auch sagen, dass sie derjenige war, der dann die anderen Nachfolger hervorgebracht hat.
Wenn das so der Fall war, dann freut mich das sehr.
Herr Landeshauptmann, die Politik hat Ihr Leben geprägt. In wenigen Wochen werden Sie als Landeshauptmann zurücktreten. Als Franz Klammer seine Skikarriere beendet hat, hat er seinen Lebensmittelpunkt in Wien aufgebaut. Wäre das was für Sie?
Also bestenfalls die Wiener Gasse in Klagenfurt. Ich bin Kärntner Weidmannsdorfer. Ich möchte meinen Lebensschwerpunkt hier haben.
Sie haben ja Ihre Ski, nicht politische Laufbahn, sondern Ihre Skikarriere mit 32 Jahren beendet und haben dann aber auf anderen Ebenen weitergemacht. Was war da für Sie das Wichtigste, der größte Ansporn und die größte Freude?
Naja, es ist gar nicht so einfach zu finden, irgendwas zu finden, was man kann und was man gern macht. Ich habe eine Skibekleidung gemacht, was nicht wirklich erfolgreich war. Eine Zeit lang schon sehr erfolgreich, aber wir haben so viele Fehler gemacht. Zuerst haben wir zu viel Geld ausgegeben und dann haben wir so viele Fehler gemacht. Ich glaube, die haben Experten, aber die waren auch nicht ganz so sattelfest. Und das war eigentlich der Grundfehler. Aber das war eine Erfahrung im Leben. Also man muss wirklich machen, was man kann und was man gern tut. Und dann... Und das habe ich dann bis jetzt dann eigentlich zusammengebracht. Und wenn ich jetzt mit Leuten Skifahren gehe nach wie vor mit vielen Leuten Skifahren, und wenn die sagen, das war der schönste Skitag, dann bin ich sehr froh, dass ich Leuten ein Vergnügen bereiten kann.
Das heißt, Sie sind trotz anderer beruflicher Schwerpunkte Ihrer Leidenschaft im Skifahren treu geblieben. Werden Sie auch Ihrer Leidenschaft der Politik treu bleiben?
Hundertprozentig, ich werde immer ein politisch denkender, handelnder und, wenn ich gefragt werde, ratgebender Mensch bleiben. Worauf ich mich aber mindestens gleich freue, ist auf die nächste Tour de France, wo wir dann gemeinsam mit dem Franz die Berge und die Abfahrten besiegen werden. Aber auch da am Radl ist er schneller als ich.
Aber nicht viel. Nein, es ist wirklich sehr schön. Wir machen ja die Tour de France, wir haben eine Ausfahrt in Kärnten Und das ist jedes Mal ein Erlebnis. Wir lernen, oder ich lerne so Kärnten mit dem Radl kennen. Also das ist schon wirklich eine gute Sache. Und Peter, dass du immer dabei bist und für einen guten Zweck. Peter ist immer dabei. Also das freut mich sehr.
Franz Klammer, um am fast Ende des Gesprächs auf den Anfang zurückzukommen, neben Ihren vielen Abfahrtsrekorden ist und bleibt es ja doch diese Zeit 1,45,73, die Ihr ganzes Leben dominiert hat. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie es möglich ist, 50 Jahre und wahrscheinlich auch noch die nächsten 30 Jahre so erfolgreich davon leben zu können?
Ich tue solche Sachen nicht wirklich hinterfragen. Ich bin einfach nur froh, dass es so ist.
Also, es gibt kein Rezept.
Nein. Mhm. Naja, weiß nicht, aber man muss authentisch bleiben, glaube ich.
Mhm. Welches Rezept oder welche Zutaten muss man jedenfalls mitbringen, um in der Politik erfolgreich sein zu können?
Authentisch sein. Genau dasselbe.
Eine letzte Frage jetzt wirklich an beide Kaiser. Was bedeutet Kärnten für Sie abseits von Amt, Funktion und Medaillen?
Für mich Kärnten Heimat, für mich ist Kärnten da, wo ich sein möchte. Also ich war kurz in Wien oder habe in Wien gelebt. Unsere Kinder sind in Wien in die Schule gegangen, aber jetzt, ich habe immer gesagt, ich wohne in Wien, aber daheim bin ich in Kärnten. Und das hat sich nicht geändert und das ist einfach Kärnten mit der ganzen Mentalität, auch mit der Nähe zu Slowenien, Italien. Also genießt das schon sehr, diese ganze Atmosphäre.
Ja, ich fange mit demselben an. Für mich ist Kärnten und war immer Heimat. Für mich war und wird immer Kärnten eine Aufgabe sein. Und ich schätze an Kärnten so, dass du innerhalb von 2 Stunden in ganz andere Bereiche eintauchen kannst, aber immer weißt, du kannst in 2 bis 3 Stunden wieder da sein, wo du dich doch am Ende des Tages am wohlsten fühlst und wo du glücklich bist.
Könnten Sie sich vorstellen, in 2 Jahren gemeinsam Ihr halbrundes Geburtstagsjubiläum zu feiern? Sie trennen ja nur 5 Jahre und ein Tag, 3. Dezember Geburtstag, 4. Dezember Geburtstag, das würde doch eine tolle Party ergeben.
Es wäre nicht das erste Mal.
Ja. Das würde ich auch sagen.
Ja. Ja. Wir vereinbaren das.
Genau, machen wir jetzt.
Kärntenmagazin ist unser Zeuge.
Okay, und dann machen wir spätestens da den nächsten Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich für diesen wunderbaren Auftakt zu Kärnten Unplugged. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern fürs Zuhören, Mithören, Nachhören. Bis zum nächsten Podcast. Liebe Grüße.
Kärnten Unplugged, der Podcast.